2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstagabend um 19.10 Uhr, ist knapp 2 Stunden vorbei und ich begrüße euch ganz herzlich zu dem vor dem Spielausgabe des Melantons vor dem Auswärtsspiel des FCSP beim 1. FC Magdeburg. Das Spiel des 21. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Samstagmittag, den 10.02. um 13 Uhr im ehemaligen Ernst-Kruhe-Stadion in Magdeburg statt. Es spielen dabei der Tabellen 13. gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 2023 am Millerntor statt und endete in einem torlosen und für die Gäste, wie ich fand, eher schmeichelhaften Unentschieden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bis zum Samstag ist es ja noch etwas hin, aber an der Bilanz gegen unseren Gegner ändert sich ja bis dahin erstmal nichts. Daher schauen wir wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Bisher gab es 8 Duelle der beiden Teams, zweite Liga, DFB-Pokal und Regionalliga Nord. Die Bilanz spricht dabei ganz klar für uns. 6 Siege, 2 Unentschieden und keine Niederlagen. Sieht irgendwie verdächtig nach Niederlage für mich aus, aber ich hoffe es mal nicht. Mein Gast heute Abend war schon mal bei Melanton, das ist aber schon etwas her. Daher stellt er sich ganz kurz mit unseren 3 Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum FCM gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hallo. Ich bin Thomas. Ja, für die, die Melanton schon ein bisschen länger hören, ich war schon mal zu Gast, das ist schon ein bisschen länger her. Hab schon ein gewisses Alter auch erreicht, habe 2 kleine Kinder zu Hause, und bin... Ja, FCM-Fan. Wie bin ich zum FCM gekommen? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Im Jugendfußball habe ich selber auch Fußball gespielt, aktiv, lange Zeit. Und im Jugendfußball war der FCM eigentlich eher immer so kontrahent. Von daher ist das tatsächlich erst im Erwachsenenalter entstanden, als ich meine Ausbildung dann in Bayern gemacht habe. Da habe ich so ein bisschen den 1. FC Magdeburg für mich entdeckt. Ja, und seitdem ist das... Dann auch der Verein, zu dem ich regelmäßig fahre, gehe. So richtig los ging das dann ab 2005, als ich dann wieder zurück war in der Heimat und dann noch angefangen habe, regelmäßig Spiele zu besuchen. Genau, und seitdem immer dabei geblieben. Viele, viele, viele Tiefen und ein paar Höhen auch erlebt. Zurzeit läuft es ja ganz gut bei uns. Von daher alles cool. Wie beschäftige ich mich mit dem FCM? Ich habe mit dem Alex zusammen einen Podcast. Wir machen den nur der FCM-Podcast. Haben inzwischen auch schon über 300 Folgen aufgenommen seit 2016. Machen das mit sehr, sehr viel Freude und bringen da auch jede Woche zum Spiel, Vorspiel, Nachspiel etc. pp. Ein paar Themen außerhalb des Fußballs, ein paar Themen innerhalb des Fußballs, die nicht FCM bezogen sind. Ja, wer mal reinhören will, kann gerne mal reinhören. Ansonsten ist das dann so die Ebene, auf der ich mich dann noch ein bisschen detaillierter mit dem FCM beschäftige, was das angeht. Außerdem auch Mitglied, da natürlich auch sehr interessiert dann an dem, was im Verein passiert. Und ja, so viel kurz zu mir und dann können wir dann weitermachen, Carsten.
Sehr gerne. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ja, sehr gerne.
Du beschäftigst dich ja auch mit den Themen rund um den FCM. Und letztes Wochenende gab es nach dem Spiel, nach einem verschossenen Elfmeter von Luke Castaniegos, gab es da rassistische Beleidigungen von den eigenen Fans gegen einen Spieler von euch. Gegen den Spieler. Wie genau, was ist genau da passiert?
Ja, was jetzt genau passiert ist, Lüg hat einen Elfmeter verschossen, beziehungsweise einen Strafstoß verschossen und hatte dann abends oder späten Nachmittag nach dem Spiel einen Post abgesetzt auf, ich glaube, Instagram, wo er sich dann entschuldigt dafür, dass er einen Elfmeter verschossen hat und hat in dem Zusammenhang dann auch gesagt, dass er und auch mit einem Anhang dann dabei hat dann oder mit einem Foto dazu, was da geschrieben wurde. Ich zitiere das jetzt hier nicht, aber das ist einfach nur lächerlich und dumm. Hochgradig bescheuert auch, aber gut. Und hat dann eben gepostet, was da Sache war und hat eben geschrieben, dass es da rassistische Beleidigungen in seine Richtung gab. Ja, ist natürlich, ich weiß nicht, fällt mir eigentlich nichts ein, dazu was zu sagen, groß. Der Verein hat dann auch sehr schnell darauf reagiert, hat dann in meinen Augen ein gutes Statement abgegeben. Ich würde mir natürlich wünschen, von Vereinsseite, dass diese Statements auch in gewissen Rahmen dann auch mal mit Leben unterfüttert werden und eben nicht nur Statements rausgehauen, wenn es gerade passt. In dem Fall hat es sehr, sehr gut gepasst, war auch wichtig vom Verein, da ganz klar Stellung zu beziehen. Mhm. Ja, und ansonsten, weil, also fanseitig ist das auch in meiner Blase, wurde das sehr, sehr verurteilt. Dieses ganze Thema, also nicht, dass er den Elfmeter verschossen hat, sondern diese Geschichte, die da im Nachhinein passiert ist. Ja, das geht einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie Menschen auf die Idee kommen, wegen dem, also grundsätzlich erstmal überhaupt so einen Schwachsinn zu reden und dann aber auch im Zusammenhang eines Fußballspiels wegen eines verschossenen Strafstoßes so eine Scheiße von sich zu geben. Ich habe da, also da fehlen mir echt die Worte für. Weiß ich nicht.
Ich fand ganz interessant, fand ich auch das Zusammenhang von Christian Tietz, der dann davon sprach, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass er in seiner Zeit, in der jetzt bei euch Trainer ist, das mitgekriegt hat und dass der Verein jetzt auch rechtliche Schritte eingeleitet hat.
Sehr gut.
Und sowas verfolgen wird. Gibt es da auch von der organisierten Fanszene irgendwelche Aktivitäten, um sich da mit dem Spieler zu solidarisieren?
Boah, da kann ich dir jetzt, also da kann ich dir jetzt konkret nichts zu sagen, das weiß ich tatsächlich nicht. Wie das jetzt von organisierten Fanszene direkt ausgeht, ob da irgendwas war, das kann ich nicht sagen, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da auch mit dem Spieler vielleicht auch mal das Gespräch gesucht wurde und dass da auch gesagt wurde, dass man das von Seiten der organisierten Fanszene natürlich auch nicht gut heißt.
Okay, vielleicht sehen wir ja am Wochenende die eine oder andere Tapete dazu. Sag mal, ein anderes Thema, welches dieses Mal dann direkt Einfluss auf den FC St. Pauli hat, ist die Ablösung von eurem kaufmännischen Geschäftsführer Alexander Wahler. Das war, glaube ich, am 26.01. Und damit dann auch die Neubesetzung, denn es kommt jemand zu euch, der 5 Jahre bei uns gearbeitet hat, 2 Jahre davon als Bereichsleiter Vermarktung, nämlich Martin Geisthardt. Und dazu passend kommt die Frage von Malte auf Blue Sky. Was erhofft ihr euch denn durch den Wechsel von Martin Geisthardt?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich tatsächlich so an der Stelle schwierig beantworten kann, weil bei uns niemand so richtig weiß, warum Alexander Wahler eigentlich freigestellt wurde. Das ist von Seiten des Vereins, ist da eine recht spärliche Informationspolitik gelaufen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Es wurde einfach nur eine Pressemitteilung rausgegeben, auf der gesagt wurde, dass Alexander Wahler mit sofortiger Wirkung nicht mehr Geschäftsführer ist. Dann gab es eben das auch die Ansage, dass es der Martin Geisthardt dann ab 1.3. wird bei uns. Der ja schon mal in der Verlosung war, als Alexander Wahler hier angefangen hat, war ja der Martin Geisthardt tatsächlich auch mit in der Verlosung. Ist es dann aber nicht geworden. Und ja, also ich kann da tatsächlich nicht viel zu sagen, weil da vom Verein nichts kam. Auch auf der PK, die dann folgte vor dem, zwischen dem Wiesbaden-Spiel, also entweder war es vor dem Wiesbaden-Spiel oder zwischen dem Wiesbaden-Spiel und dem Kiel-Spiel, wurde auch von unserem Pressechef klar gesagt, dass es dazu keine Fragen geben soll. Ja, also man hält sich da sehr bedeckt vereinseitig und von daher, tut mir leid, aber ich kann da tatsächlich nicht viel zu sagen und warum, wie das jetzt auf den Wechsel dann Einfluss hat, was das dann verbessern soll, kann ich keine
Ahnung. Und da wir uns ja nur an Fakten halten wollen, da wir uns ja auch nur an Fakten halten wollen und nicht die Gerüchteküche, obwohl die natürlich dann in dem Fall sehr schön wäre.
Nein. Auf jeden Fall.
Ja. Man will ja, ich will ja jetzt hier nichts, wenn ich hier rummunkeln, das bringt ja auch nichts. Aber schon schade, aber Geisthardt hat ja auch eine FCM-Vergangenheit, der war bei euch Torwart, glaube ich, ne?
Genau. Ja, also ist auch aus der Region hier. Von daher ist das, glaube ich, auch, ich finde schon, dass es eine gute Besetzung ist. Ich habe jetzt, ist mal ganz interessant, jetzt mal drauf zu gucken, vielleicht, was er bei euch da so bewegt hat, auch in den letzten Jahren, was er da so angestrengt und angestoßen hat. Inwieweit das vielleicht auch bei uns dann gewisse Dinge dann auch ja Einfluss auf bestimmte Sachen hat bei uns. Ich bin da echt gespannt drauf, was da ab 1.3. passieren wird.
Ja, ich auch. Kannst du uns ja mal beim in der nächsten, naja, nicht in der nächsten Saison, da sind, ich hoffe, wir sind dann in einer anderen Liga. Ihr dürft gerne in der zweiten Liga bleiben, wir dürfen gerne aufsteigen. Aber vielleicht, wenn wir uns dann in einigen Jahren wiedersehen, mal sehen, was er dann bewegt hat. Vielleicht erinnern wir uns dann an das Gespräch zurück.
Oder im DFB-Pokal. So.
Im DFB-Pokal, genau, finden wir, da wohl, ja, stimmt. Also, ja, das stimmt. Ach, DFB-Pokal. Ja.
Beide Opfer von Düsseldorf geworden.
Ja, nein. Nee, das Elfmeterschießen kann man verlieren. Elfmeterschießen nach so einem Comeback wieder. Nee, Elfmeterschießen darf man verlieren. Ist alles okay. Das wäre der kürzeste Weg nach Europa gewesen. Aber dann müssen wir halt den langen Weg über die Liga nehmen. Ist auch schön. So, dann lass uns mal bitte über eure Hinserie und die etwas kürzere Winterpause dieses Jahr sprechen. Anfang der Saison dachte ich wirklich, dass ihr, also so als ich euren Fußball letztes Jahr gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, ihr spielt oben mit dieses Jahr. Also ihr seid einer von den, sagen wir mal, Top-8-Mannschaften. Ihr spielt so einen tollen, gepflegten Ball und die Spielweise, die eigentlich einem, wenn man Zusammenfassung schaut oder auch wenn man Konferenz schaut, die einem wirklich Spaß macht, Fußball zu gucken, weil so eine hohe Auflösung hat mit Reimann vorne, der so weit nach vorne schiebt, so krass mitspielt. Aber was ist denn bei euch passiert, dass ihr nach dem 5. Spieltag, also der Niederlage gegen Schalke, so quasi irgendwie war das wie so ein Bruch, weil ihr sukzessiv in den Weg in Richtung Tabellenplatz 13 angetreten, wo ihr jetzt seid. Was ist da passiert?
Ich glaube schon, dass man da ein bisschen, ja, man muss da glaube ich schon ein bisschen differenzierter auf die ersten Spiele gucken. Klar, wir haben in den ersten Spielen genügend viele, viele Punkte geholt. Ich glaube, es waren 13 in den ersten 5 Spielen. Oder 11, glaube ich. 11 waren es, glaube ich. Und muss man aber schon auch fragen, wie sind die Punkte zustande gekommen? Und da waren durchaus auch Spiele dabei. Also ich kann mich eigentlich nur an ein Spiel erinnern, was in meinen Augen wirklich auch über 90 Minuten sehr souverän geführt wurde. Das war damals das Spiel in Braunschweig, was wir 2-1 gewonnen haben. Ansonsten waren da einige Spiele dabei, wo eben auch das nötige Quäntchen Glück vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert wurde. Also wenn ich da den Punkt gegen euch nehme, also ich glaube, da wissen wir beide immer noch nicht, wie das Spiel eigentlich 0-0 ausgegangen ist damals.
Absolut nicht.
Dann das Spiel gegen Berlin, das war ja, ich bleib dabei, das war ein Freakspiel. Also dieses 6-4 damals nach 4 Rückständen da dann am Ende. Ich meine, das war ein geiles Spiel. Ich glaube, für neutralen Zuschauer muss das richtig gut gewesen sein. Für jemanden, der da mit einer von den Mannschaften gefiebert hat, war das natürlich eine Katastrophe. Und also zumindest bis zum 4-4 oder bis zum 3-4. Mit dem 4-4 wurde es dann natürlich schöner. Aber da waren eben auch genügend Spiele dabei, wo eben auch das nötige Quäntchen Glück da war. Und das war dann mit dem Schalke-Spiel, ja, ich glaube, das war schon, da führst du auch 2-0, machst 35 Minuten ein überragendes Auswärtsspiel und gibst das dann völlig dumm her. Also machst dann ganz, ganz schlimmen Fehler, der dann zum 1-2 führt. Ja, und Schalke kommt dann mit der Wucht das Stadion und dann ist das natürlich ein Spiel, was du am Ende auch verlieren kannst. Also machen wir uns nichts vor, wir reden immer noch vom FC Schalke 04 und das ist keine Schande, dort zu verlieren. Aber irgendwie kam dann dort, wie du schon sagst, ein Bruch rein und die Leistungen wurden, ja, vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen das Glück, was man bis dahin hatte, so ein bisschen überstrapaziert, was dann, das war dann vielleicht auch einfach weg. Dazu kam dann, dass Lukas Schule in den ersten, ich glaube, in den ersten 4 Spielen 4-mal getroffen oder 5-mal sogar. Ja, und dann hast du halt vorne, er hat dann nicht mehr getroffen. Das heißt, du hattest dann natürlich vorne in der vordersten Position auch dann so ein bisschen Ladehemmung und dann kamen da viele Kleinigkeiten auch dazu und ich hatte dann auch so ein bisschen den Eindruck, ich will nicht sagen, dass das System, das sagt man ja immer schnell, das klingt in meiner Meinung ein bisschen bekloppt, aber man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Gegner sich gut auf unser Spiel eingestellt haben. Und da bleibt mir gerade, also da habe ich gerade das 1-2 gegen Elversberg noch in Erinnerung, wo wir wirklich 60 Minuten ein grottenschlechtes Fußballspiel abliefern. Also das war gar nichts. Also das hatte phasenweise schon was von Hilflosigkeit. Und da hat man, glaube ich, auch eine, natürlich auch bedingt der Spielweise, gar keine Frage, aber dann, glaube ich, auch eine große Schwäche von uns gesehen, dass Fehler bei uns, die im Mittelfeld passieren, sofort dazu führen, dass es brandgefährlich wird. Und das hat sich so ein bisschen dann durchgezogen durch die Hinrunde, wie dann, wie du schon sagst, mit dem Absturz dann auf Platz 13, wobei wir da immer noch, also muss das auch so ein bisschen in Relation setzen, wir reden ja immer noch vom 1. FC Magdeburg, der sein drittes Zweitliga-Jahr spielt. Da von einem Absturz in Anführungsstrichen auf Platz 13 zu reden, ist natürlich auch schon krass, ja. Also ich bin mit allem, was über Platz 16 ist, bin ich persönlich super zufrieden. Also und von daher ist, also ich habe das schon ein bisschen geahnt. Also ich habe für mich so gesagt, na, das werden wir wahrscheinlich eher nicht halten und wir werden auch nicht da oben bleiben und wir werden uns wahrscheinlich eher im zweistelligen Tabellenplatzbereich wiederfinden. Das ist dann leider Gottes auch so gekommen, aber ich denke, dass wir mit den Leistungen, die wir dann in der Hinrunde gezeigt haben, da auch, dass das tabellarisch auch ganz gut passt.
Okay. Tim lässt, unser Taktikguru oder aus unserem Blog, der lässt fragen, wie sich denn der Tiz-Fußball im Vergleich zur Vorsaison taktisch verändert hat. Habt ihr andere Elemente oder habt ihr was Neues hinzugefügt oder Sachen weggelassen?
Also ich denke schon, ein bisschen verändert hat sich, dass wir, wenn man die Hinrunde mal der letzten Saison zum Vergleich nimmt, das ging ja in der Rückrunde dann schon los. Also ich persönlich finde schon, dass man ein bisschen weniger Harakiri spielt inzwischen. Also es war...
Also mehr geordnet jetzt?
Ja, die erste Halbserie in der letzten Saison war ja schon, also das war ja phasenweise schon abenteuerlich, was wir da gespielt haben. Also das konntest du defensiv, konntest du das nicht durchziehen. Dann wärst du sagen und klang uns abgestiegen. Und da hat Christian Tietz schon auch ein bisschen umgestellt, mit zwei Sechsern dann gespielt in der Rückrunde. Auch ein bisschen, find ich, auch ein bisschen nicht mehr ganz so offensiv, sondern schon ein bisschen bedachter auch. Und das war so das, was man auch in die neue Saison mitgenommen hat, in meinen Augen. Ohne dabei aber die grundlegende Spielidee natürlich zu vernachlässigen. Also man spielt immer noch diesen extrem hohen Fußball mit extrem viel Ballbesitz, mit, wie du schon gesagt hast, mit einem hochstehenden Torwart, der dann da mit das Spiel aufbaut, mit sehr, sehr breitstehenden Außen. Und ja, also groß verändert zur letzten Saison hat sich das, wenn man jetzt die Rückrunde als Maßstab nimmt, hat sich das in meiner Meinung eigentlich nicht.
Okay. Aber zur Winterpause seid ihr dann auf dem Transfermarkt nochmal aktiv geworden. Ne? Tobias Müller hat seine Leihe in Paderborn abgebrochen, ist zum FCM zurückgekehrt. Emir Kuhinja wurde aus der Regionalliga geholt, traf dann jetzt auch gleich direkt eine Minute nach seiner Einwechslung, oder? War das 90. plus 4 eingewechselt, 90. plus 5 getroffen?
Genau, steht dann richtig,
macht's Tor. Also, genau. Ja, das lucky you. Und dann habt ihr noch Brian Teixeira vom Sturm Graz. Gut, der war aber noch beim Afrika Cup und ist jetzt auch zurückgekehrt, glaube ich, ne?
Genau, die sind gestern ausgeschieden, ja.
Oh, genau, dann kommt er jetzt auch zurück. Wird dann aber wohl dann sicherlich nicht am Wochenende, oder wohl, könnte ja schon eigentlich am Kader stehen, wenn er wieder zurückkommt. Ah, schauen wir mal. Aber ihr hattet dann auch noch zwei Abgänge, ne? Arslan nach Dresden und Piccini hat den Verein verlassen, wo auch immer hin. Da habe ich jetzt
Richtung keine Genua. Neuigkeit.
Richtung Genua. Ach ja. Da kann man ja auch, das ist auch schön. Genau. Was erhoffst du dir von den, was erhoffst du dir von Kuhinja und von Teixeira?
Naja, also grundlegend muss man ja sagen, dass wir im Sturm schon, ja, dass diese Position Mittelstürmer schon eine Baustelle ist. Lukas Schuler, noch jung, spielt seine zweite Zweitligasaison, war dabei mehr verletzt, als er auf dem Rasen stand. Bisher, von daher kann man da, finde ich, kann man auch noch nicht so viel erwarten. Lukas Tainos auch, ist, finde ich, ein guter Stürmer, aber leider auch verletzungsanfällig. Und von daher musste man da einfach schlichtweg was tun. Und Kuhinja ist ja eher perspektivisch geholt worden. Also wurde heute auch nochmal auf einer PK gesagt von Ottmar Schork, dass das eigentlich ein Transfer, ein Vorgriff ist auf die nächste Saison, den man jetzt schon geholt hat, dass er sich eingewöhnen kann. Dass der natürlich am Wochenende reinkommt und gleich trifft, ist natürlich für uns super. Mhm. Schöne Geschichte auch für die, wie sagt man so schön, die nur der Fußball schreibt. Zu Teixeira muss man sehen, ist aber vom Spielertyp, ich meine, wir haben ja auch den Virtual Football bei uns, ja, so ein bisschen datenbasiert mal drauf guckt und das auch super macht. Mit ihm hatte ich mal so ein bisschen gesprochen und er hat gesagt, kam so ein bisschen raus, er ist eigentlich eher so, ja, so ein vorbereitender Spieler. Weniger jetzt ein Abschlussspieler, eher vorbereitender Spieler, der so ein bisschen so im Mittelstürmer herumspielt. Und das ist für mich dann tatsächlich die Frage, ob das jetzt wirklich der Transfer ist, den wir brauchen. Wird sich dann zeigen, aber ich hätte lieber gesehen, wenn wir auf der Mittelstürmerposition tatsächlich auch aktiv noch was getan hätten. Und ja, zu Tobi Müller vielleicht noch. Der war nicht ausgeliehen, der ist nach Paderborn damals gewechselt, der Vertrag ist ausgelaufen und ist jetzt wieder zurückgekommen. So. Also der ist vor anderthalb Jahren nach Paderborn gewechselt und
dann schreibt der Kicker was Falsches.
Und kam jetzt wieder zurück. Ja. Dann hat der Kicker Mist geschrieben, ja. Nee, also der ist damals, der Vertrag ist ausgelaufen, der kam jetzt zurück. Er hat in Paderborn auch nicht so häufig gespielt. Ich denke mal, da war vielleicht auch, weil Piccini wurde ja gesagt, dass es familiäre Gründe hatte, dass er gewechselt ist. Ich denke, vielleicht gab es da vorher auch schon Absprachen irgendwie und Tobi Müller ist dann einfach jetzt der Ersatz für ihn. Mhm. Oder was heißt Ersatz? Ist dann der Spieler, der für ihn jetzt in den Kader gerückt ist. Wie gesagt, ja, und zu Kuhinja ist natürlich eine schöne Geschichte grundsätzlich, ja, dass er da gleich im ersten Spiel getroffen hat. Darf gern so weitermachen. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt ist, weil Ottmar Schork heute auch in der PK ganz klar gesagt hat, dass er eigentlich perspektivisch geholt wurde. Bin ich mal gespannt, wie man mit ihm jetzt weiterverfährt, gerade auch mit der Verpflichtung von Teixeira. Mal gucken, wie das dann am Wochenende gegen euch, wie dann der Kader und die Bank dann gegen euch am Wochenende aussehen.
Da kommen wir ja gleich drauf, auf das Thema. Worauf müssen wir denn im Spiel gegen euch achten? Was zeichnet euch aus? Im Spiel gegen Kiel seid ihr auch wieder nach Rückstand zurückgekommen. Habt ihr so ähnliche Comeback-Qualitäten wie Düsseldorf?
Ich glaube, nicht ganz so krass. So wie Düsseldorf glaube ich nicht. Ich glaube, gedreht haben wir ein Spiel nach Rückstand, glaube ich, noch nicht. Diese Saison. Also mal abgesehen von Hertha. Aber wir haben ganz gut mal gepunktet, dann zumindest, also wenigstens noch ein paar Unentschieden geholt nach Rückständen. Von daher, also ich glaube, man muss schon sagen, also ich will da jetzt Kiel nicht zu nahe treten. Naja gut, ich mach's vielleicht doch, aber also ich persönlich habe gegen Kiel wieder mal, wir haben ja dreimal gegen Kiel die Saison gespielt, zweimal Liga, einmal Pokal. Also ich verstehe nicht, wenn man die Spiele jetzt gegen uns als Maßstab nimmt, wie diese Mannschaft auf dem Aufstiegsplatz stehen kann. Das ist mir ein Rätsel. Also, wie die sich da gegen uns in der zweiten Halbzeit haben hinten reindrängen lassen, das war schon abenteuerlich für ein Spitzenteam. Oder für ein vermeintliches Spitzenteam. Von daher bin ich da auch ein bisschen enttäuscht gewesen von Kiel, was natürlich schön für uns war. Also die zweite Halbzeit war gegen Kiel, die war echt gut. Vor allem dann die Phase nach dem verschossenen Elfmeter. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. Und ja, worauf muss man achten? Ich denke mal schon, klar, diese hohe Spielweise mit viel Druck über die Außenpositionen, dass man auch immer wieder versucht, mit, wie sagt man heutzutage so schön, mit inversen Spielern über die Außenpositionen dann nach innen zu kommen und dann die Abstöße zu suchen.
Zeichnet ist ja wie bei uns quasi, ne? Ja, 1:1.
Worauf man dann achten, ja, also es wird halt dann recht schnell gespielt, also klar, Barış-Artig muss man nicht viel zu sagen, ist fußballerisch, glaube ich, der beste Spieler bei uns im Kader. Mit anderen nicht so tollen Qualitäten, aber das ist eine andere Geschichte. und also ich denke mal, da muss man schon aufpassen. Die Frage ist natürlich, wer läuft im Sturm auf? Ich glaube, das ist gegen eure Abwehr auch ein Faktor, ob man da eher kopfballstark ist, wobei das natürlich eher eine Schwäche von uns ist. Ob man da jetzt einen kopfballstarken Spieler reinstellt oder nicht, ist eigentlich egal, weil wir spielen 90% der Bälle eh flach. Das sind so die Dinge, auf die man aufpassen muss. Immer wieder schnell, also vor allem diese schnellen Außenspieler, die dann auch gerade die Außenverteidiger, die dann gerne auch mal den offensiven Weg suchen und da bis zur Grundlinie auch gehen und da immer wieder auch Anspielstationen schaffen, dass du immer wieder doppelt auf der Seite zwei Spieler hast, die du auch decken musst. Also das ist schon, ja, da müsst ihr schon aufpassen. Aber ihr habt das ja im Hinspiel ganz gut hinbekommen. Also von daher.
Ja. Und da schließt sich dann an die Frage, worauf wir achten müssen, schließt sich dann die Frage von Tim nochmal an, was ist denn die größte Schwäche vom FCM auf dem Platz? Ist es, du sagst jetzt, Kopfballspiel ist nicht euers, weil der Ball immer flach spielt. Was wäre dann also noch so ein Faktor, der...
Ja, also Kopfballspiel grundsätzlich, muss man schon sagen, ich finde auch, ja, so ein bisschen Körperlichkeit, auch wenn die vielen gelben Karten vielleicht nicht dafür sprechen, aber Thema Körperlichkeit eben auch, weil wir relativ viele kleinere Spieler haben, schmächtigere Spieler, ist auch ein Thema in den Zweikämpfen. Da hast du oft das Gefühl, da springen manchmal Frösche gegen Eichbäume. Und das ist ein Thema, und in meinen Augen, auch wenn das inzwischen besser geworden ist, aber ich finde schon, dass so die Konterabsicherung bei uns, also wenn der Gegner ein Umschaltspiel kommt und kontern kann, ist es aufgrund der Spielweise natürlich, dass wir sehr hoch stehen, geben wir dem Gegner teilweise Räume, die sind teilweise wirklich abenteuerlich. Das war auch gegen Kiel so, das hat Kiel zum Glück nicht bestraft. Ich denke aber, dass eine Mannschaft wie ihr in der Lage seid, das auch zu bestrafen. Von daher müssen wir da, ja, ist das, glaube ich, auch ein Punkt, den man durchaus auch als Schwäche dann nennen kann.
Okay. Du hattest gerade eben schon Barış-Artig erwähnt. So viel Karten, der hat genauso viele Karten gesammelt wie Vorlagen, nämlich 8. Genauso viele Vorlagen wie Marcel Hartl, das ist nicht so schlecht. Gibt es bei euch denn da noch weitere prägende Spieler in eurem Kader jetzt? So eine Achse oder so klare Säulen im Spiel?
Ja, also zurzeit kann man schon sagen, du hast schon eine Achse, Reimann, Müller, dann zentral eigentlich El Fadli. Der ist immer so ein bisschen im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen abgebaut. Vorne dann ganz klar Artig, ja. Also das ist schon so die Achse. Und ansonsten, auf wen muss man da, ja, ist eine gute Frage. Also definitiv klar, Artig kann, wenn er einen guten Tag hat, durchaus auch mal ein Spiel selbst alleine entscheiden. Ansonsten, ich denke, Ito ist, wenn er von der Bank kommt, immer wieder ein Faktor aufgrund seiner Schnelligkeit, aufgrund seiner Dribbelstärke, auf den man da wirklich aufpassen muss. Ja, Herbert Bockhorn spielt, finde ich, hinten rechts eine gute Saison, der da schon auch, glaube ich, ja, kann man sagen, einer der Schlüsselspieler bei uns ist. Ansonsten, ja, habe ich eigentlich genannt. Artig, Bockhorn.
Okay. Ja. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal stelle ich euch was ganz Aktuelles vor. Der Senatsbock. Der Senatsbock ist eine alte Hamburger Tradition, die von 5 Brauereien 2013 wiederbelebt und mit der Gründung eines Vereins manifestiert wurde. Die zwischen 9 Mitglieder des Vereins läuten jedes Jahr im Januar die 5. Jahreszeit ein, in dem jede ihre Interpretation des Senatbocks braut. Einzige Bedingung, es muss immer ein Doppelbock mit den gleichen 5 Malzen sein. Der Senatsbock 2024 von Kervida verbindet Nuancen von Karamell mit zartbitteren Kakaoaromen und endet in einer herrlich süßen Kokosnote. Sozusagen die Schokoriegel-Edition des Hamburger Senatsbocks. Und ich sage dazu, gönnt euch. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Senatsbock findet ihr unter www.kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Gibt es denn auch einen Spieler oder gibt es auch Spieler, die dieses Jahr eigentlich, von denen du dir mehr erhofft hast?
Was heißt, ja, mehr erhofft? Klar, also man hat sich schon gewünscht, dass ein Ahmed Arslan natürlich besser eingebunden wird und besser ins Spiel integriert wird und sich auch selber besser integriert, was da jetzt letztendlich die Ursache war. Keine Ahnung, aber da war schon die Hoffnung da. Ich meine, er kam ja mit Vorschusslevern von 34 Scorerpunkten bei 25 Toren aus der letzten Drittligasaison. Ich meine, das machst du ja nicht, weil du blind bist.
Ja.
Und da hat man sich sicherlich ein bisschen mehr erhofft. Ansonsten, ja, hat man sich natürlich so ein bisschen gewünscht, dass Daniel F. Hadley so seine letzte Saison bestätigt, was er noch nicht ganz so getan hat. Jamie Lawrence ist so ein bisschen, ist komplett raus zurzeit. Also da hat man sich eigentlich auch nochmal einen Sprung erhofft, weil ich fand die Rückrunde von ihm eigentlich gar nicht schlecht letzte Saison, aber da ist jetzt wirklich in der Hinrunde, also er ist jetzt wirklich Innenverteidiger Nummer 4 bei uns, ist da auch komplett raus inzwischen. Ja, das kann man, glaube ich, die nennen. Ito war in der Rückrunde auch stärker, da hat man sich sicherlich auch ein bisschen mehr erhofft, wobei er jetzt auch wieder besser wird. Das sind so die Spiele, wo ich persönlich mir ein bisschen mehr erhofft habe.
Okay. Dann lass uns doch mal zum Spieltag kommen. Ich gehe mal von aus, ausverkauftes Haus bei euch. Wird bumsvoll, die Bude. So, bevor wir zum System und Aufstellung kommen. Ihr habt mit 58 die meisten Karten der Liga gesammelt. Daher eine kurze Frage. Wer wird denn bei euch am Samstag gelb gesperrt fehlen? Oder gibt es nur Verletzte? Oder fehlt gar keiner? Es ist Dienstagabend, ich weiß. Wir haben noch 3 Tage verletzungsfrei.
Tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob am Wochenende jemand die 5. Gelbe bekommen hat. Also gelb-rot gesperrt ist... Nee, haben wir auch nicht. Boah, jetzt hast du mich komplett auf den falschen Fuß erwischt. Stark.
Yes.
Also da hast du mich jetzt echt auf den falschen Fuß erwischt. Da kann ich dir jetzt, also jetzt ad hoc, gar nicht viel zu sagen, muss ich sagen. Gar nicht viel zu sagen.
Okay. Also bei uns wird auf jeden Fall verletzungsbedingt Scott Banks fehlen. Simon Zoller ist, habe ich heute im Training gesehen, dass der volle Mannschaftstraining integriert ist, weiß aber noch nicht, ob der den Spieltagskader schafft. Connor Metcalf und Jackson Irvine sind nach dem bitteren aus dem Asien-Cup wieder dabei und was die im Kader zu suchen haben, weiß ich auch nicht. Aber wie sich dann die Woche entwickelt hat, könnt ihr dann auch alle bei Tim im Vorbericht nachlesen oder euch dann am Donnerstag, wann die Folge hier veröffentlicht wird, in der Spieltags-PK von Fabian Hürzeler auf euren Social-Media-Kanälen reinziehen. Was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird? Wird Christian Tietz irgendwas zum Vergleich zum Holstein-Spiel anders machen?
Also ich habe jetzt mal kurz geschaut. Leon Belbel ist angeschlagen und Julian Pollersbeck ist verletzt. Gut, der spielt eh keine Rolle. Ansonsten ist eigentlich alles dabei. Jetzt, ich glaube, Jean Hugonet kann sein, dass er seine fünfte Gelbe bekommen hat. Ansonsten sind alle da. Erste Elf. Ja, tatsächlich, Hugonet ist gesperrt, glaube ich. Mhm. Der wird fehlen. Genau, erste Elf. Ja, hinten Reimann, klar. Dann die Viererkette hinten. Sollte Leon Belbel wieder fit sein, der hat ja irgendwie, war jetzt verletzt oder konnte nicht spielen. Am Wochenende wird Leon Belbel hinten links wieder anfangen. Zentrale Abwehr mit Daniel Heber und Tobias Müller. Rechts dann Herbert Bockhorn. Ja, zentral davor, gehe ich mal davon aus, jetzt wo Hugonet gesperrt ist. Elfadli, Condé. Und dann kommt es eben darauf an, wie Christian Titz spielen will. Aber wenn er ein bisschen defensiver, glaube ich, rangeht, dann wird er Gnaka spielen lassen. Und wenn er ein bisschen offensiver spielen will, denke ich, wird Krimpicki spielen. Aufgrund der Gelbsperre von Hugonet. Und vorne denke ich mal, also da nehme ich jetzt einfach mal die Dreierreihe vom, oder zumindest den Mittelsturm erstmal. Ich denke mal, dass Kastanjas wieder starten wird. Artig auf links und vorne rechts, denke ich mal, wird Amici starten, nachdem Čeka ja im letzten Spiel dann zur Halbzeit auch verdientermaßen rausgenommen wurde. Okay. Oder Elhan Kouri, wobei der, ich denke eher Elhan Kouri vorne rechts, weil der hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Ja. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder mit unserem 5-2-3-1 spielen werden, was dann immer sehr variabel interpretiert wird. Im Hinspiel hatten wir, glaube ich, 26-5 Torschüsse gegen euch. Spricht in der Effizienz nicht wirklich für uns bei dem Ergebnis. Glaubst du wirklich, dass er versuchen wird, zu sagen, es ist egal, welcher Gegner kommt, wir passen uns ein bisschen an, aber wir bleiben unserer Spielweise treu und versuchen spielerische Lösungen gegen auch spielstarke Gegner zu finden?
Ja, definitiv. Also ich habe es noch nicht gesehen, dass Christian, ich habe es einmal, glaube ich, erlebt, jetzt seitdem Christian Tietz Trainer ist, dass er sich wirklich auch merklich angepasst hat an den Gegner. Ansonsten war das eigentlich immer die Idee, seine eigene Spielweise auch durchzubekommen.
Okay. Ja, ich mag das ja. Ich mag das ja auch, wenn man versucht, spielerisch dagegen zu arbeiten. Deshalb, ich bin ein großer Fan von, sonst hat man das auch von Fürth gesehen in der zweiten Halbzeit, dass die spielerisch wirklich was zu bieten hatten. Und wie die gespielt haben, fand ich richtig gut. Konnte man sich richtig gut angucken. Auch wenn das für uns dann erst im Ende glücklich ausging. Wir sind seit einem Jahr jetzt ungeschlagen. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet?
Dass ihr.
Also, das ist mein Statement-Satz. So.
Sorry. Also tatsächlich. Also alles gut. Also tatsächlich. Also mich persönlich macht tatsächlich zuversichtlich, dass man im letzten Spiel in Kiel mit viel Moral dann ab der 60. Minute wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel gemacht hat. Wo man eben auch gesehen hat, okay, da ist auch diese Sache Abstiegskampf angenommen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es bei uns noch nicht so der Fall ist. Mhm. Da hatte ich den Eindruck, da ist das so gewesen, da hat man wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat dann am Ende auch völlig verdient diesen Punkt geholt und hat Kiel da richtig hinten reingedrängt. Ich hoffe, dass das lässt mich positiv gucken. Und ansonsten die Hoffnung, dass ihr im Rückspiel jetzt genauso verschwenderisch seid mit euren Torchancen wie im Hinspiel. Weil ich glaube schon, dass wir es nicht verhindern werden können, dass ihr das ein oder andere Mal vors Tor kommt. Solltet ihr diesmal die Bälle einfach auch mal in die Ecken schießen und nicht mal zentral auf den Torwart, glaube ich, wird's schwierig für uns. Also von daher.
Ich kann dir versichern, wir schaffen das mit dieser auf den Torwart schießen. Das haben wir gegen Fürth auch sehr, sehr gut gemacht. Das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Oh. Auf den Torwart, immer auf den Torwart.
Wobei die Tore von Zart schon nicht schlecht waren, vor allem das 3-2, das war auch schon gut gemacht.
Ja, aber wenn du die erste Halbzeit, da hätte Fürth überhaupt nichts, sich überhaupt nicht beschweren können, wenn die vier Dinger kassiert hätten. Hätten die sich gar nicht beschweren dürfen. Das wäre okay gewesen. Hätte bestimmt Zorninger gesagt, ja, verdient. Aber dann, da musst du auch mal konsequent sein und dann das Ding auch zu Ende spielen. aber ich rede von einem Kreisklassenspieler, der ich bin, zu einem Bundesligaspieler. Das ist immer ein anderes Level. So, ein bisschen anderes Level.
Ja, wenn man sich auch an das Spiel letzte Saison erinnert, hier bei uns, das war ja auch schon ein sehr, sehr abgewichster Auftritt von euch hier. Nach Rückstand das Ding dann noch gedreht, hinten raus. Das war schon. Also das ist so, ich finde schon, also man sieht und man merkt euch das an, ja, das muss man schon sagen, dass ihr diese Saison noch kein Spiel verloren habt. Und jetzt mal das ab, wenn man vom Pokalspiel jetzt absieht, aber ansonsten das sieht man. Also ihr habt da ein sehr, sehr großes Selbstverständnis in eurem Spiel. Und das werdet ihr bestimmt bei uns auch nicht ablegen. Und von daher wird es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Keine Frage. Ja.
Dann bin ich sehr gespannt, wie das am Samstag rausgehen wird. Ich lasse dich jetzt aber nicht gehen, bevor du mir sagst, wie du tippst.
Ja gut, gegen den FCM tippen zu Hause ist natürlich, auch gegen euch, mache ich nicht. Also mein Kopf sagt mir was anderes. Ich hoffe aber auf einen richtig schönen Schlagabtausch, der am Ende, 3-2 für uns ausgeht.
Das ist ein sehr schönes Ergebnis für dich, finde ich. Finde ich sehr spannendes Ergebnis. Ich tippe nämlich auf ein 3-1 für uns. Ich glaube, das wird irgendwie, aber ich glaube schon, dass ein paar Tore fallen werden. Also da bin ich auch von überzeugt.
Also 0-0 wird es nicht nochmal geben, das glaube ich auch.
Ja, glaube ich auch. Das wird es auf keinen Fall geben.